Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Am Wochenende gastiert der Motorradzirkus in Austin, Texas. Das dritte Rennen von MotoGP, Moto2 und Moto3 steht an. Und wie ihr es inzwischen gewohnt seid, möchten wir euch mit einer Vorschau darauf vorbereiten. Bei mir ist wieder von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, bei mir ist der Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Ja, servus Andreas und hallo an alle Zuhörer.
Gerald, zum vierten Mal Austin, Texas. Bevor wir auf Streckenprofil etc. zu sprechen kommen, können wir gleich mal Marc Marquez, dem viermaligen Sieger oder dem dreimaligen Sieger hier, können wir gleich die Siegertrophäe überreichen oder kann es dieses Jahr ein bisschen anders ausgehen?
Also von der Papierform her hat jetzt dort viermal in Folge gewonnen, seit die MotoGP dort fährt. Er stand immer auf der Pole Position. Also von Papierform her muss er dieses Rennen gewinnen, auch wenn er auf den WM-Stand blickt. Also das ist ein Rennen, wo er einfach die Punkte mitnehmen muss. Ich würde schon sagen, dass er hier der haushohe Favorit ist. Es gibt zwei Fragezeichen. Und das eine ist, kann Vinales wirklich mithalten und ihn herausfordern auf dieser Strecke? Und das zweite betrifft das Wetter. Ich habe gerade vorhin die Wettervorhersage mir angesehen und Freitag und Samstag soll es regnen, Sonntag sonnig sein. Ja, also wenn es wirklich an den Trainingstagen oder im Qualifying regnet, dann kann sich die Situation natürlich wieder ganz anders gestalten. Ja, aber Sonntag soll ein schönes Wetter sein.
Warum macht diese Strecke denn Marc Marquez selber so viel Spaß? Gibt es in irgendeiner Weise im Profil etwas, was Marc Marquez so gut gefällt? Weil viermal Pole, viermal das Rennen gewinnen, das ist ja schon wirklich ungewöhnlich.
Es ist eigentlich schon ungewöhnlich, ja, aber es gibt eben Rennstrecken, wo es einfach klickt oder nicht klickt. Und hier macht jetzt eigentlich der Marquez den Unterschied und jetzt nicht das Motorrad. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass hier die Honda das absolut überlegene Motorrad ist. Was wirklich faszinierend ist, du hast am Anfang diesen ersten Streckenabschnitt, diese flüssigen Kurvenkombinationen, die eigentlich von der Theorie her der Yamaha entgegenkommen sollte. Aber Marquez ist dort immer extrem schnell. Was auch damit zusammenhängt, dass die Honda extrem viel mit dem Hinterrad gefahren wird, also es ist extrem viel Spinning in den Kurven und damit lenkst du halt das Motorrad durch diesen flüssigen Abschnitt und das kann Marquez einfach gigantisch gut. Dazu kommen harte Anbremszonen, wo die Honda in den letzten Jahren oft das bessere Motorrad war und in Summe sind das die 2 Zehntel hier, die 3 Zehntel hier, die er gut macht und dann ist er einfach immer vorne.
Das ist wirklich erstaunlich. Was macht denn dieses Rennen an sich sonst so einzigartig? Du hast es eben gerade schon gesagt, am Anfang geht es relativ kurvig daher, aber dann kommt eine ganz, ganz lange Gerade. Was macht für dich den Reiz dieser Strecke dort in Austin, Texas aus?
Also die Strecke ist ja in der Tradition der modernen Formel 1 Renntempel riesengroß, mit irrsinnig großen asphaltierten Auslaufzonen. Und sieht jetzt, außer vielleicht der ersten Kurve, die bergauf geht, nicht jetzt so besonders aus wie zum Beispiel ein Spa-Francorchamps oder so. Ja? Ja. Aber es ist technisch eine extrem anspruchsvolle Rennstrecke, eben weil du wirklich komplett unterschiedliche Sektoren hast und hier technisch wirklich die unterschiedlichsten Qualitäten vom Motorrad gefragt sind und man eben auch die Abstimmung auf einen Kompromiss finden muss, weil du wirst nie ein Motorrad finden, das auf allen drei Sektoren perfekt ist, sondern musst eben den besten Kompromiss finden. Wenn du jetzt nimmst eine Strecke, wie wir jetzt Argentinien gehabt haben, wo die Kurven alle relativ ähnlich sind, ist es einfach, auch eine Abstimmung zu finden. Ja? Und da ist es hier in Austin eine ganz, ganz andere Geschichte, und was es eben sehr interessant macht, ja, auch vor allem aus technischer Sicht eben.
Ja, du hast hier im Moment jetzt Marc Marquez als Favorit, der natürlich die letzten vier Male dann Pole und das Rennen dann auch gewonnen hat. Maverick Vinales hast du eben auch schon erwähnt, der die ersten beiden Rennen dort gewonnen hat in der MotoGP. Den muss man natürlich zum Favoritenkreis mit dazu zählen. Wen zählst du denn noch zum engeren Favoritenkreis oder beschränkt sich das wirklich auf Vinales und Marquez hier?
Also wenn jetzt, wie gesagt, wenn es wirklich am Freitag und Samstag regnet, dann wird es könnte sich was anderes abspielen, dass wir halt eine durchmischtere Startaufstellung zum Beispiel haben. Aber wenn am Sonntag es wirklich sonnig und trocken ist, wie es jetzt momentan aussieht, dann sehe ich nur die beiden Spanier vorne. Ich meine, Valentino Rossi hat ja auf der Strecke jetzt nicht so viele besondere Ergebnisse. er hat einmal einen Podestplatz im letzten Jahr, ist auch gestürzt im kurvigen Teil. Es ist, der Vorderreifen ist hier sehr kritisch, ja, in seinem ersten Yamaha-Jahr bei der Rückkehr war sein Vorderreifen komplett am Ende und ist irgendwo gleich nur neunter oder so geworden. Und Michelin bringt jetzt dieselben Reifen, die sie jetzt bei den ersten Rennen hatten, wo Valentino Rossi nicht ganz extrem glücklich war und deswegen, ich glaube nicht, dass er hier gegen einen Marquez um den Sieg kämpfen kann, aus eigener Kraft, das würde ich wirklich bezweifeln. Wenn er es schafft, hier Dritter zu werden, ist das ein gutes Ergebnis, ein realistisches Ergebnis. Also ich glaube nicht, dass er um den Sieg mitkämpfen kann. Und Ducati sehe ich auch nicht, dass sie hier jetzt zuschlagen und der Dovizioso hier allen um die Ohren fährt. Also ich glaube, dass wir vorne einen spanischen Zweikampf um den Sieg haben und dahinter eine große Gruppe mit einem Rossi, mit einem Dovizioso, vielleicht am Anfang mit einem Iannone mit einem Cal Crutchlow. Und das wird dann spannend, wer wird dann Dritter oder so.
Cal Crutchlow, du hast ihn gerade erwähnt. Ich habe auf motorsporttotal.com eurer Seite natürlich einen Artikel gelesen, dass Cal Crutchlow mal wieder grumpy ist. Und er ist grumpy auf die beiden Rookies in der Liga, unter anderem mit auf Jonas Folger. Und das ist er nicht zum ersten Mal. Was ist da los?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja, also er ist ja am Anfang seiner Karriere für Tech 3 gefahren, hatte auch Pole Positions, war mehrmals am Podest, konnte aber kein Rennen gewinnen, war aber manchmal wirklich nur 3-4 Sekunden hinter dem Sieger. Und ja, er hat immer gesagt, die Yamaha ist immer ein einfaches Motorrad und ein Fahrer auf einem einfacheren Motorrad, das Gesamtpaket, kann sich damit leichter in Szene setzen, als jetzt jemand, der auf einer Honda oder auf einer Ducati fährt. Ja, ich meine, das sehen wir ganz, ganz aktuell auch beim Wechsel vom Lorenzo zu Ducati, wie schwer sich noch tut, mit der Ducati zurechtzukommen. Auf der anderen Seite, Vinales steigt auf ein super ausbalanciertes Motorrad und gewinnt gleich die ersten beiden Rennen und ist ganz vorne dabei. Also man sieht schon, dass die Yamaha eben das ausgeglichenste Gesamtpaket ist und damit auch für einen Rookie am einfachsten ist, einzusteigen. Das haben aber, muss man auch dazu sagen, das haben auch der Jonas Folger und der Johann Zarco gesagt, für sie ist es halt optimal, auf so einer Yamaha in die MotoGP zu kommen. Ja. Wenn man auf der anderen Seite sieht, letztes Jahr ist der Tito Rabat zu Honda, zu Marc VDS gekommen und er hat nach wie vor Probleme und ist nach wie vor hinten. Und die Honda ist definitiv schwieriger zu fahren. Und was eigentlich alle Honda-Fahrer sagen, ja, also mit Ausnahme von Marquez haben ja alle wirklich Schwierigkeiten regelmäßig mit den Motorrädern. Und der Crutchlow hat hier halt wieder mal ein bisschen Politik gemacht und seine Meinung kundgetan.
Ja, was erwartest du denn von Jonas Folger in diesem Rennen? Was wäre aus deiner Sicht ein gutes Ergebnis am Ende für jemanden wie Jonas Folger?
Also ich glaube schon, dass er hier in die Top 10 fahren muss. Achter oder so in dem Bereich herum sehe ich als realistisch an, ob er wirklich schafft, in die Top 6 reinzufahren. Wird sicher schwierig, wenn die Topfahrer keine Probleme oder technischen Stütze oder Reifenprobleme oder sonst was bekommen. Für ihn wird aber wichtig sein, dass er auf Augenhöhe mit dem Johann Zarco fährt und vielleicht sogar vorher mit ins Ziel kommt. Also wenn er jetzt rein theoretisch Achter wird und der Zarco wird Neunter, dann ist es ein perfektes Ergebnis für den Jonas. Ne?
Ja. Also Jonas Folger tatsächlich auch ein Top-10-Kandidat. Ich bin auch so ein bisschen durch die Ergebnisse durchgegangen der letzten Jahre. Ein Name, der mir aufgefallen ist, der auch dieses Jahr zum ersten Mal in der MotoGP fährt, das ist Alex Rins. Der hat 2016 in der Moto2 das Rennen gewonnen und 2013 in der Moto3. Das scheint ja eine Strecke zu sein, die ihm liegt. Erwartest du von ihm auch ein gutes Ergebnis oder ist er dafür eventuell noch zu... also noch nicht gut genug auf der MotoGP?
Also auf der einen Seite ist die Suzuki jetzt sicher kein Motorrad, mit dem du in Austin gewinnen kannst aus eigener Kraft. Ja. Dann hatte er eben seine Verletzung im rechten Fußgelenk. Das hat er sich wieder angeschlagen bei dem Sturz letztens in Argentinien. Also da wird man auch jetzt sehen, wie es ihm, er hat jetzt in knapp 2 Wochen Zeit gehabt, sich zu erholen und eben Physiotherapie zu machen. Da wird man jetzt auch überhaupt sehen, wie es ihm geht. Man wird abwarten müssen. Ja, also er ist ein Rookie, es gibt hier keine Erwartungshaltung. Also ich glaube nicht, dass er aus eigener Kraft aufs Podium fährt, aber vielleicht ist er auch ein Kandidat, der es in die Top 10 schafft. Ja. Aber wenn er eben nur 12. wird, er ist, wie gesagt, Rookie, da darf man jetzt nicht die großen Erwartungen auch an ihn stellen jetzt momentan. Und bei Suzuki muss Iannone, der noch gar keine WM-Punkte in diesem Jahr hat, der braucht jetzt unbedingt ein Ergebnis.
Ja, also wir werden es sehen. Am Sonntag geht es dann los mit dem MotoGP in Austin. Auch die Moto2 und Moto3 sind unterwegs. Und in den letzten beiden Wochen hat sich einiges getan in der Moto2. Brad Binder und Remy Gardner können nicht beim Rennen mitmachen. Was ist da los? Es gibt Verletzungssorgen in der Moto2.
Remy Gardner ist bei einem Unfall in Argentinien, hat er sich den Fuß gebrochen, den rechten Fuß, und ja, musste operiert werden und fällt aus. Ist natürlich sehr unglücklich, weil er war jetzt gar nicht mal so schlecht unterwegs. Auf der Tech 3, der Xavi Vierge, sein Teamkollege, hat gezeigt, dass man mit dem Chassis doch recht gut vorne mitfahren kann. War einfach Pech. Brad Binder wird vom Ricky Catoose-MS ersetzt. Ja. Er hatte schon im Winter sich verletzt und jetzt wurde eine Platte verschoben, die ihm eingesetzt wurde und muss jetzt nochmal operiert werden. Ricky Catoose bekommt jetzt eine Chance auf der KTM, wird sicher für ihn eine interessante Chance sein, sich wieder in der Moto2 auf einem guten Motorrad zu präsentieren. Das sind Sachen, die einfach passieren können, vor allem im Pulverdampf, ja, der Moto2, wenn du siehst, wie es hier vor allem am Anfang des Rennens in großen Gruppen gefahren wird, da kann immer wieder was passieren.
Ja. Brad Binder, da ist die Rückkehr noch ungewiss, oder? Ich meine, Argentinien hat ja echt ein gutes Ergebnis gehabt, aber da ist jetzt erstmal so ein ganz kleines bisschen Einhalt geboten worden.
Ja, genau. Und ich meine, macht für ihn auch absolut Sinn, dass die Verletzung sich wirklich auskuriert. Er hat jetzt im Winter eben sich schon operieren müssen und hat Testfahrten verpasst, jetzt wieder. Jetzt ist wichtig, dass er fit wird. Ich meine, er hat einen Zweijahresvertrag mit KTM, das Projekt ist neu. Miguel Oliveira hat gezeigt, dass man da mit vorne mitfahren kann. Binder ist jetzt neu in der Klasse und so wie wir die KTM-Verantwortlichen kennen, werden sie ihm jetzt die Zeit geben. Ja, das Jahr, diese Saison ist ein Lernjahr für ihn und nächstes Jahr wieder spätestens sicher auch im Spitzenfeld vorne mitfahren. Ja, also das sehe ich jetzt kein großes Drama, dass er jetzt vielleicht ein bisschen länger ausfällt.
Ja. Hast du noch eine Prognose für die deutschen Fahrer in Moto2 und Moto3? Philipp Oettl ja mit einem fantastischen letzten Rennen gewesen. Auch Sandro Cortese war wohl ganz zufrieden nach dem letzten Rennen. Was gibt es für eine Prognose für die beiden Fahrer?
Ja, also man muss wirklich sagen, die Suter hat wirklich gut funktioniert in Argentinien. Jetzt muss man halt abwarten, ob das auch in Austin der Fall ist. Früher hat man bei der Suter oft gesehen, auf einer Rennstrecke waren sie super und auf der nächsten irgendwo im Mittelfeld. Ja. Also das war immer schwieriger, das optimale Setup zu finden. Und jetzt bei einer Strecke, wie wir angesprochen haben, wo das Setup ein ziemlicher Kompromiss zu finden ist, kommt halt hier wirklich viel drauf an, ob das Chassis dort funktioniert. Wenn es funktioniert, dann kann ein Cortese oder Schröter sicher wieder so Platz 6, 7, 8 herumfahren. Ganz vorne weiß ich nicht. Vielleicht gelingt ein magischer Griff und die Suter ist dort das beste Chassis. Ja, würde ich jetzt mal bezweifeln, aber wer weiß. Und in der Moto3, der Philipp Oettl, er hat jetzt bei den ersten beiden Rennen gesagt, er will einfach angreifen. In Katar hat es nicht geklappt, da ist er gestürzt. Jetzt hat es geklappt, ja, aber gutes Rennen, gutes Ergebnis und den Weg muss er einfach konsequent fortsetzen. Du siehst in der Moto3, es geht so eng zu. Wenn er vorne mitfährt, dann kann ein gutes Ergebnis absolut wieder drin sein. Vielleicht klappt es auch mit einem Podestplatz.
Das Motorsport-Wochenende ist auf jeden Fall gerettet. Wir werden MotoGP, Moto2 und Moto3 am Wochenende in Austin sehen. Der Wetterbericht schaut für Sonntag sehr, sehr gut aus, aber was er für die Vorbereitungstestfahrten am Freitag und Samstag und für das Qualifying verspricht, das könnte tatsächlich eine sehr, sehr lustige Nummer werden insgesamt. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Vorausschau auf diese drei Rennen in Austin. Danke, Gerald.
Dankeschön, Servus und viel Spaß bei den drei Rennen.
meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017. Freitag, den 28. April ab 0.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr. Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de im Web und in der App.